Willkommen bei Free Talk, dem Podcast der Reise- und Freizeitmesse Free. Entdecke mit uns die neuesten Trends, tauche ein in inspirierende Geschichten und erhalte exklusive Einblicke in die Welt der Reise- und Freizeitbranche. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zum Free Talk, dem Podcast zur Reise- und Freizeitmesse Free. Mein Name ist Felix Kirschenbauer, ich bin euer Gastgeber und begleite euch durch die Folgen. In der heutigen Episode begeben wir uns weit hinaus auf die Meere dieser Welt. Das Thema lautet nämlich Schiffreisen und hierfür habe ich mir einen absoluten Experten in diesem Bereich eingeladen, Robert Liersch. Hallo Robert.
Hallo Felix, schön da zu sein, danke.
Ja, freut mich, dass wir miteinander sprechen können. Erzähl doch einfach mal, wer du bist und was du eigentlich so genau machst.
Nun, ich habe vor über 27 Jahren meine erste eigene Firma gegründet, die heißt Motion. Motion schreibt man vielleicht ein bisschen anders, als man denkt, nämlich Mocean. Das ist natürlich ein Wortspiel und zudem kam es, weil ich mir überlegt habe, was wir eigentlich verkaufen wollen, nämlich Gefühle und Bewegung auf dem Meer. Und da ich 5 Jahre lang für eine amerikanische Company gearbeitet habe, war das natürlich naheliegend, das ins Englische zu übersetzen. Sprich, Motions und Emotions on the Ocean. Und so kam es dann zu diesem Wortspiel Motion.
Das wäre nämlich gleich meine nächste Frage gewesen, weil ich habe, als ich es gelesen habe, habe ich erst gedacht, okay, ist das dieses M-Ocean, genau, oder halt dann eben Motion. Weil das hast du schon angesprochen, Emotionen, das wollt ihr natürlich euren Kunden vermitteln. Sind das denn auch diese Emotionen, die so viele Menschen dann auch am Schiffreisen faszinieren, weil die eben anders sind als bei anderen Reisearten?
Ja, so eine Kreuzfahrt ist so ein bisschen wie ein Virus, würde ich jetzt mal sagen. Also wenn man die erste Kreuzfahrt macht und vorausgesetzt, man landet auf dem richtigen Schiff, das ist ganz, ganz wichtig, dann könnte eine große Ansteckungsgefahr bestehen. Also die Kunden, die von uns das erste Mal aufs Schiff geschickt werden, die kommen zu 99%iger Sicherheit eigentlich immer wieder zurück und sagen, oh ja, das war's und ich möchte wieder.
Was ist es denn genau bei dir, was dich beim Reisen auf dem Wasser so fasziniert? Du sagst, okay, es ist ein Virus, wenn man es einmal erwischt hat, dann lässt es einen nicht mehr los. Was genau ist es bei dir gewesen, was dich so gepackt hat?
Na, ich habe mein schwimmendes Hotel immer bei mir. Ich gehe abends ins Bett, schlage am nächsten Morgen meine Augen auf und bin in einem anderen Hafen, in einem anderen Land und kann einfach innerhalb von kürzester Zeit unwahrscheinlich viel sehen, entdecken. Und natürlich ist eine Kreuzfahrt immer nur ein kleiner Abriss eines Landes oder eines Hafens. Aber trotzdem, wenn ich weiß, dass es mir da gefällt, dann kann ich ja später nochmal zurückkommen.
Jetzt ist ja Schiffreise nicht gleich Schiffreise. Könntest du vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern so die verschiedenen Reisearten erklären, die es auf dem Wasser so gibt? Es gibt ja auch unter Kreuzfahrten ja die verschiedensten Möglichkeiten.
Ja, der größte Unterschied ist mit Sicherheit die Größe der Schiffe. Ich kann so eine Kreuzfahrt machen auf einem Schiff, das vielleicht nur 18 Kabinen hat und es ist trotzdem ein Kreuzfahrtschiff. Und ich kann es unternehmen auf einem Schiff, das über 3000 Kabinen hat. Und auch das ist ein Schiff. Und das ist für mich natürlich immer noch ein Rätsel, dass sowas überhaupt noch schwimmt. Aber auf jeden Fall hat jedes Produkt, nenne ich es jetzt einfach mal, seine Daseinsberechtigung. Und das ist alles natürlich eine Frage des Geschmacks. Aber nicht zuletzt auch eine Frage des Geldbeutels, was jeder Kunde bereit ist, für so eine schöne Reise auszugeben. Das Ganze fängt schon bei 600 Euro an für eine Woche oder 700, sagen wir mal, das lässt sich besser rechnen. Das sind 100 Euro am Tag für eine Vollpension inklusive Hotel. Das kann aber gesteigert werden. Das ist auch durchaus bis zum Zehnfachen möglich, also 1000 Euro pro Tag kann man auch für eine Nacht auf einem Kreuzfahrtschiff ausgeben.
Also für jeden Geschmack und auch für jede, sag ich mal, jeden Geldbeutelgröße ist das passende Angebot dabei. Das ist ja auch bei der Freeze, da kann man sich ja auch, findet man ja alles von kleinem bis zum großen Angebot. Ihr seid ja Aussteller auf der Free. Was macht für euch so die Messe so spannend und vor allem, was können die Besucher, die euren Stand besuchen, bei euch alles entdecken?
Also für mich persönlich macht die Messe aus, dass ich da Vorträge halten darf. Das tue ich leidenschaftlich gerne. Ich hoffe auch einigermaßen gut und werde da Vorträge im Bordkino oder auch auf der Bühne halten über Reisen. Und da ist mein persönliches Steckenpferd so ein bisschen Alaska, muss ich gestehen, weil da war ich jetzt schon zum 10. Mal dieses Jahr zusammen mit einer Gruppe Unsere Gruppen sind dann immer so maximal 20 Personen groß oder auch klein, je nachdem, wie man möchte. Und wir sind dann zu Gast auf einem Kreuzfahrtschiff, jetzt ganz konkret hier dieses Jahr auf der Regatta von Oceania Cruises, ein relativ kleines Kreuzfahrtschiff mit nur 680 Gästen an Bord. Und da sind wir als Gruppe völlig autark. Wir unternehmen Dinge gemeinsam und wir versuchen dann immer besondere Ausflüge für unsere Gruppenmitglieder auch anzubieten.
Das ist ja Alaska, eigentlich ein exotisches Reiseziel, weil man natürlich, wenn man an Schiffreisen denkt, immer sofort gleich irgendwie Karibik im Kopf hat oder warme Gefilde. Was ist denn das Besondere, wenn man jetzt so eine Reise nach Alaska mit dir unternimmt?
Ja, zunächst kommt niemand auf die Idee, von sich aus zu sagen, ich möchte eine Kreuzfahrt nach Alaska machen. Sowas passiert aber auf diesen Messen, zum Beispiel auf der Free. Wenn dann Gäste vor mir stehen und sagen, ich möchte irgendwo hin, aber ich weiß nicht wo. Und dann sage ich, haben Sie schon mal über Alaska nachgedacht? Und dann kommt eigentlich zu 99% immer dieselbe Reaktion. Nee, da will ich nicht hin. Da ist es mir viel zu kalt. Das ist aber ein Trugschluss. Denn Alaska ist ein traumhaftes Reiseziel, vor allem im Sommer. Und Teile von Alaska befinden sich auf demselben Breitengrad wie Europa. Das heißt, wir haben da auch ähnliche Temperaturen. Zwischen 15, 20 bis zu über 30 Grad kann es da mal werden. Und da öffnen sich dann schon die Augen. Und dann heißt es oftmals, okay, das habe ich nicht gedacht. Ja, und dann habe ich natürlich dieses Alaska-Virus in mir, weil es für mich so die ideale Kombination ist von tollem Tierleben. Ich kann Wale, Bären, Lachse beim ihrem Zug beobachten und einer traumhaft schönen Natur mit einer großartigen Landschaft, die meines Erachtens ihresgleichen auf dieser Welt sucht. Ich denke mal, dass die drei schönsten Zielgebiete, die man auf diesem Erdball erkunden kann mit einer Kreuzfahrt, Antarktis, Arktis und Alaska sind. Und da stehe ich auch dazu.
Wunderbar. Also es sind die Punkte, wo man wahrscheinlich erstmal gar nicht dran denken würde. Klar, weil man sagt, es ist kalt, es ist sehr weit weg von der Zivilisation. Ne? Das ist vielleicht auch gerade deswegen ist es so schön, weil man da eben niemand anderen antrifft, außer die Natur pur. Jetzt hast du schon angesprochen, okay, du bringst natürlich diese Ideen im persönlichen Gespräch auf einer Messe, wo man wahrscheinlich, wenn man jetzt, sag ich mal, sich durchs Internet klicken würde, es wahrscheinlich nicht direkt drauf finden würde oder auch auf die Idee kommen würde, ich fahre jetzt mal nach Alaska. Welche Ziele liegen denn sonst so bei euren Kunden im Trend, die bei euch sowohl an den Stand als auch in eure Agentur kommen? Wo fahren die denn sonst so gerne hin oder was ist denn so am gefragtesten?
Also im Moment habe ich eine Riesennachfrage nach Japan. Japan ist eine absolute Trenddestination und generell hat der asiatische Markt jetzt gerade dieses Jahr wieder sehr, sehr aufgeholt. Also seit der Pandemie wollten ganz viele Menschen einfach nicht nach Asien fahren. Ich kann nicht sagen, warum. Viele sind einfach so in der Nähe geblieben. Im Nordland beispielsweise ist auch eine richtige Boom ausgebrochen. Also mit dem Schiff einfach nach Norwegen zum Nordkap zu fahren oder durch die vielen Fjorde. Aber gerade dieses Jahr hat Asien wieder total aufgeholt. Da, wie gesagt, Japan ganz besonders. Und deswegen haben wir auch diesem Trend ein bisschen Folge geleistet und bieten beispielsweise auch nächstes Jahr eine Reise nach Laos an, auf dem Mekong. Da werden wir dann nach Vientiane fliegen, der Hauptstadt von Laos, werden uns auf dem Land ein bisschen bewegen, bevor wir dann auf ein Flusskreuzfahrtschiff einsteigen, das nur 15 Kabinen hat, um von dort aus nach Luang Prabang zu fahren, klingt alles sehr exotisch, ist es auch. Und in Laos, muss man sagen, gehen die Uhren immer noch anders. Das ist so wie Thailand vielleicht vor 50 Jahren oder sowas, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
Klingt auf jeden Fall sehr spannend, auch Mekong und eine Flusskreuzfahrt ist ja auch eine Art von Reisen auf dem Wasser, gibt es ja auch klar, ist ja dann klar auch eine sehr schöne Art der Reise, klar, es gibt ja auch in Europa und auch in Deutschland Varianten, aber Mekong ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Was sind denn so Naturschauspiele, wo du sagst, okay, die kann man eben nur auf einer Schiffreise erleben, ja? Also kannst du mal ein bisschen mal jetzt uns hier so ein bisschen ja Fernweh bei uns auslösen und bei den Hörerinnen und Hörern, was ist denn so ein Naturschauspiel, wo du sagst, da muss man unbedingt auf einem Schiff sein?
Arktis. Ich hatte das große Glück, jetzt gerade im Juni diesen Jahres auf einem Expeditionsschiff unterwegs zu sein. Das war eine Spitzbergenumrundung. Ich bin also nach Longyearbyen geflogen, um dort in 9 Tagen einmal rundherum durch den Archipel von Spitzbergen zu fahren. Und an was ich mich natürlich in erster Linie erinnere dabei, ist die Begegnung mit Eisbären. Teilweise an Land, aber der absolute Höhepunkt war wirklich, als wir jenseits des 81. Breitengrads waren. Da tauchte doch tatsächlich so ein Eisbär auf, so eine Eisscholle vor uns auf. Inmitten einer Eiswüste hätte ich es jetzt fast genannt. Der Himmel war strahlend blau. Der Bär hatte ein leicht gelbliches Fell, was sich wunderbar von diesem Eis abgehoben hat. Und du glaubst es nicht, wenn ich das erzähle. Ich habe gedacht, als Kind ist es eine Erfindung von Disney. Du kennst sicherlich dieses Bild, wenn beispielsweise ein Bär seinen Oberkörper mit Kopf auf den Boden ablegt und dann mit den Hinterbeinen so ein bisschen sich über den Boden schiebt, ja. Mhm. Und genau das ist passiert. Das ist unfassbar. Also ich habe wirklich gedacht, der macht jetzt hier eine Show für uns. Der hat sich auf dem Boden oder auf dem Rücken gewälzt, hat seine Beine in die Höhe gestreckt, ist wie Rad gefahren. Und das sind einfach Erlebnisse, die so schnell nicht aus dem Kopf herausgehen.
Ja, klingt auf jeden Fall sehr einmalig und vor allem auch so majestätisch, wenn da so ein riesiger Eisbär dann auf einmal auftaucht. Ich nehme mal an, da haben erstmal alle ihre Kameras gezückt und haben dann erstmal alle Beweismaterial gesammelt. Was muss man denn eigentlich, wenn man auf eine Kreuzfahrt geht, unbedingt dabei haben? Ich nehme an, also auf jeden Fall ein Fernglas und eine gute Kamera mit einem guten Objektiv wahrscheinlich, wenn man das machen möchte. Was sind denn so Must-Haves im Gepäck, wenn man auf dem Schiff geht?
Weiß ich gar nicht. Diese Smartphones heutzutage haben doch so tolle Kameras, sodass ich also wirklich wunderbar damit arbeiten kann. Ja, also da sehe ich jetzt gar kein Thema. Ich habe mal, muss ich allerdings gestehen, weil ich wusste ja nicht, wie weit dieser Eisbär, wenn wir denn überhaupt einen sehen, entfernt sein würde. Und dann habe ich mir extra ein 600er Objektiv gekauft, nur für diese Reise. War eine Investition, ganz klar. Aber eigentlich hätte ich den auch mit dem Smartphone aufnehmen können.
Ja. Ja, stimmt. Die Technik ist schon so weit, dass man das auch so hinkriegt. Aber es gibt ja noch die leidenschaftlichen Fotografen, die schwören natürlich auf das alte, gute Equipment. Wenn man jetzt an so einem Board ist und jetzt nicht zwingend einen Eisbären zu Gesicht bekommt, was macht man da eigentlich so den ganzen Tag? Gibt es auch so spezielle Events, auch kulinarische Highlights, die beliebt sind? Wie sieht so ein Programm an Bord so aus?
Also ich habe mal gesagt, aus Spaß natürlich, wer behauptet, dass es auf einem Schiff langweilig ist, der wird sofort Kiel geholt, weil das stimmt natürlich überhaupt nicht. Also ich kann unglaublich viele Dinge auf einem Schiff unternehmen. Fange ich einfach mal an beim Faulenzen. Ja, einfach nur auf der Liege liegen, ein gutes Buch in der Hand und die Seeluft genießen. Aber wenn ich dann ein bisschen aktiver sein möchte, dann kann ich natürlich auch Runden laufen, ob das jetzt an der frischen Luft ist, beim Walking oder auch beim Joggen. Ich kann in den Fitnessraum gehen, kann mich da fit halten, kann mit Geräten arbeiten oder auch auf dem Laufband meine Runden drehen. Und dann habe ich ganz, ganz viel Unterhaltung an Bord. Beispielsweise abends immer wieder abwechselnde Shows oder Entertainer oder Zauberer oder wie auch immer, die mir den Tag dann recht kurzweilig gestalten. Es ist in der Tat aber auch so, dass ich ja nicht oft auf dem Wasser bin an so einem Seetag. Also ich persönlich genieße die immer wieder, weil ich kann dann ein bisschen länger schlafen. Ich werde nicht morgens um 7 vielleicht von irgendwelchen Menschen geweckt, die unbedingt an Land gehen wollen. Aber in der Regel ist es ja wirklich so, dass man nachts schläft auf dem Schiff und wie gesagt vorhin schon seine Augen am nächsten Morgen aufschlägt und dann sagt, okay, ich bin im nächsten Hafen, den möchte ich natürlich auch erkunden. Dann habe ich den ganzen Tag in der Regel Zeit, um mir diesen Hafen oder die Stadt oder was auch immer anzuschauen. Und am Abend kehre ich auf mein schwimmendes Hotel zurück und habe eigentlich einen wunderschönen Tag hinter mich gebracht und habe da natürlich auch wieder ganz viel Aktivität gezeigt.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wieso Landgänge ablaufen, aber du hast gesagt, okay, man hat den ganzen Tag dort Zeit, also man wird dann morgens um 9 wahrscheinlich, geht man von Bord und hat dann abends 18 Uhr, 19 Uhr ist dann wieder, sag ich mal, Onboarding. Hast du denn da, wenn man dann rausgeht, man kann wahrscheinlich auch irgendwie irgendwas, eine geführte Tour machen in einer größeren Gruppe oder halt individuell. Was hast du denn da so an mehr so Insider-Tipps? Also wie holt man das Beste aus seinem Landgang heraus?
Das Beste ist für jeden individuell, würde ich sagen. Es gibt ja auch Menschen, die eine Landessprache nicht sprechen. Und dann ist es möglicherweise für die am besten, sich in einer Gruppe zu bewegen, um zu sagen, ich kriege einfach das Maximale, wie du richtig sagst, von diesem Hafen mit. Auch wenn ich dann im Bus Nummer 43 sitze und den anderen 42 hinterherfahre. Aber es ist nun mal bei einer Stadt wie Rom beispielsweise nicht ganz so einfach. Man kann natürlich auch auf eigene Faust, wenn man zum Beispiel in Civitavecchia ist, im Hafen von Rom, und weil Rom liegt ja ein bisschen im Landesinneren, Civitavecchia etwa eine Stunde mit dem Auto entfernt, kann man natürlich auch theoretisch mit dem Zug nach Rom fahren und kann dann die Stadt auf eigene Faust erkunden. Das geht auch, kostet das Ticket 12 €. One way, und man ist in Rom Termini, wo man dann ankommt am Hauptbahnhof und hat dann Rom vor sich. Also ich würde sagen, das ist aber nicht jedermanns Sache, das auf eigene Faust so zu machen, und jeder ist dann einfach seines Glückes Schmied und muss dann schauen, dass er dann das macht, was zu ihm am besten passt. Hinzufügen möchte ich auch, es ist auch unter Umständen eine Haftungsfrage. Wenn ich auf eigene Faust unterwegs bin und aus irgendeinem Grund eine Verspätung habe, das Schiff wartet nicht auf mich, und YouTube ist voll von Videos von Menschen, die einem Schiff verzweifelt hinterherlaufen und darauf hoffen, dass der Kapitän nochmal zurückkommt und sie wieder aufnimmt. Das wird nicht passieren.
Hast du es schon mal also von der anderen Seite miterlebt, dass du auf dem Schiff standest und gesehen hast, wie Leute verzweifelt am Hafen um die Ecke gebogen sind?
Ja.
Das ist aber schon ein großes Drama dann wahrscheinlich. Ja.
Wirklich mit flehenden Handtüchern, sage ich jetzt einfach mal, kamen sie zurück. Das war auf St. Thomas damals gewesen in der Karibik.
Ihr seid jetzt neugierig auf die Free geworden? Alle Infos zur Reise- und Freizeitmesse findet ihr in den Shownotes und auf free-münchen.de.
Und wir haben sie am Pier noch rennen sehen und sie haben gewunken und es hat alles nichts genützt. Die Gangway war hochgezogen und der Kapitän hat gesagt, wir müssen weiter. Ja, passiert leider.
Das ist natürlich so der Worst Case, den man da haben kann in so einem Urlaub. Jetzt kennen wir natürlich beide eine sehr bekannte Fernsehserie, die natürlich schon Generationen der Deutschen begleitet, glaube ich, aus den 80er Jahren. Das Traumschiff hat ja, glaube ich, vielen Leuten so damals schon dieses Kreuzfahrtthema in die Wohnzimmer gebracht. Jetzt bist du da ein toller Experte. Ist das eher für euch eher Fluch oder eher Segen? Weil natürlich, glaube ich, abgesehen von diesen Handlungssträngen, die schieben wir mal auf die Seite, werden dort ja gewisse Klischeebilder ja vermittelt. Kommen dann Leute eventuell mit so festgesetzten Vorstellungen zu euch? Oder ist es eher dadurch, dass aufgrund dieser Serie überhaupt so ein Boom entstehen konnte auch?
Das hat sicherlich dazu beigetragen, auch wenn das nicht die volle Wahrheit war, die da gezeigt wurde und auch immer noch gezeigt wird. Jetzt gibt es ja immer noch Verrückt nach Meer zum Beispiel. Mhm. Ja. Auch eine Serie, die auf deutschsprachigen Schiffen durchgeführt wird. Und ich weiß, dass viele unserer Kunden diese Serie unglaublich gern gucken, weil es einfach so eine Mischung ist zwischen Real-Doku, ja, und auch so ein bisschen Herzschmerz.
Okay, also ein bisschen auch diese Fernweh, die einfach in einem dann auch drinsteckt, ne, weil man einfach schöne Sachen sieht und dann sagt man, da möchte ich auch mal hin. Jetzt ist natürlich Kreuzfahrt wahrscheinlich auch, ist ja nicht nur alles gut dort in dem Themenbereich. Was sind aus deiner Sicht so die größten Herausforderungen für die Branche, die aktuell so anstehen?
Die Herausforderungen sind für uns als Reisebüro, die wir Kreuzfahrten verkaufen, dass immer größere Einheiten entstehen, muss ich sagen, dass immer mehr Schiffe auf den Weltmeeren fahren. Was aber, und da möchte ich jetzt gleich einen Bogen spannen, weil wir haben nicht viele Herausforderungen. Die größte Herausforderung, ganz ehrlich, ist einfach, den Kunden aufs richtige Schiff zu bringen. Mhm. Aber ich möchte jetzt, wie gesagt, kurz den Bogen spannen. Und zwar, es heißt ja, dass es so ein Kreuzfahrt-Bashing gibt. Ja, dass Schiffe, vor allem Kreuzfahrtschiffe, ja Umweltsünder sind und die ganze Umwelt vermüllen und CO2 ausstoßen und was weiß ich nicht alles. Da möchte ich einfach ein paar Worte dazu sagen, denn ich frage dich einfach mal, Felix, kannst du dir vorstellen, wie viele Kreuzfahrtschiffe etwa weltweit unterwegs sind?
Ja, irgendwas um die 10.000 hätte ich jetzt mal spontan gezippt, aber ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich ist ja weit weg.
Ich rede von Kreuzfahrtschiffen, das sind 400.
400 nur, siehst du mal, da hat man schon ein falsches Bild im Kopf, ja. Ne?
Wie viel Fähren sind, und ich meine ich jetzt nicht die kleine Rheinfähre von Nierstein nach Trebor rüber, wie viel Fähren sind etwa unterwegs? Und die sind großen
deutlich mehr, ne? Das ist natürlich.
Sind 6.000?
Ja.
Und wie viele Frachtschiffe haben wir denn so weltweit?
Ja gut, ich habe mir mal so eine App, Flightradar kennt man ja, wo die ganzen Flugzeuge unterwegs sind. Das gibt's ja auch für Schiffe. Und wenn man sich das anguckt, dann ist es eigentlich genauso voll wie in der Luft, glaube ich. Nur dass sie halt, also da sieht man auch, deswegen hat man das ja auch mit dem blockierten Kanal in Afrika gemerkt, wenn da halt eins schwer quer steht, dann ist der restliche Betrieb auch blockiert. Dann werden es auch einige Tausende sein. Ne?
Ja, es sind 60.000 etwa. Ja, und alles stürzt sich aber auf die bösen Kreuzfahrtschiffe, die weniger als 0,5% der Gesamtsumme ausmachen. Wir alle nutzen aber diese Frachtschiffe auch, um unsere Waren, unsere täglichen Waren, muss ich jetzt einfach mal sagen, unsere Fernseher, unsere Autos von Asien oder sonst woher hier nach Deutschland importieren zu lassen. Und eigentlich müsste dann jeder in Gedanken versinken und müsste schauen, was er dann daran ändern kann, dass es nicht mehr so ist. Also ich bin davon überzeugt, dass diese etwa 400 Kreuzfahrtschiffe nicht am Weltuntergang verantwortlich sind oder für den Weltuntergang verantwortlich sind. Aber sie tragen natürlich ihren Teil dazu bei. Das mag ich gar nicht außer Frage stellen. Andererseits ist es auch so, dass die Kreuzfahrtindustrie, das hat auch die NABU beispielsweise festgestellt, dass die Kreuzfahrtindustrie sehr, sehr viel tut dafür, ihre Schiffe zumindest so umweltverträglich wie möglich zu machen. Ich nenne nur ein paar Beispiele. Es ist Landstrom, ja, so dass ich während einem Aufenthalt im Hafen meine Maschinen ausschalten kann und einfach nur über Landstrom versorgt werde. Sind aber auch viele alternative Antriebsenergien, die im Moment gerade so auf den Markt kommen. Es gibt viele Hybridschiffe, gerade oben in Norwegen, ob jetzt von Hurtigruten oder von Havila, denen übrigens auch die NABU eine sehr gute Umweltverträglichkeit bescheinigt.
Du hast von dir auch schon angesprochen, eben, dass es diese kritischen Stimmen gegenüber Kreuzfahrten gibt, und hast ja auch ganz gut widerlegen können. Jetzt wollen wir so ein bisschen von diesem, sag ich mal, ernsten Thema, was man ja auch mal ansprechen muss, oder beziehungsweise auch mal so diese Auseinandersetzung, die es zu dem Thema gibt, haben wir jetzt ja gut besprochen. Wollen wir mal ein bisschen so auf die heiteren Momente auf einer Kreuzfahrt eingehen. Du hast bestimmt ein paar lustige oder spannende Geschichten für uns, die du dann auch mal selber mal erlebt hast. Ich habe da ein paar Infos bekommen, so Stichpunkte, Fernseher, Reißverschluss und Rolltreppe. Kannst du dazu was erzählen?
Da kann ich was erzählen. Und zwar, ja, es ist leider nicht immer nur schöne Erlebnisse, die man hat, aber ein paar lustige schon. Zum Beispiel, wenn ich eine Gruppe begleite, dann habe ich sozusagen Sprechstunden auch mal an Bord. Und dann kam doch eine ältere Dame mit ihrer Hose in der Hand auf mich zu und hat gemeint, ob ich denn mal kurz ihren Reißverschluss einnähen könnte. Ich hätte ja gerade nichts zu tun. Ich habe sie dann freundlich an die Reinigung an Bord verwiesen, weil dort sitzen nämlich hilfreiche Geister, die sowas viel, viel besser können als ich.
Vermutlich.
Oder wenn du mal schläfst, so nachts um kurz nach Mitternacht und dein Telefon plötzlich in der Kabine klingelt und ein liebes und freundliches Ehepaar feststellt, dass doch ihr Fernseher gerade nicht geht, ob du vielleicht daran was ändern könntest. Also ich war schon im Schlafentzug natürlich, ich habe schon geschlafen, habe gedacht, was kann ich denn jetzt tun? Und habe mir kurzerhand dann die Batterien aus meiner Fernbedienung rausgenommen. Habe mir kurz was übergezogen, bin dann in die Kabine der Gäste gegangen, habe dort geklopft, habe die Batterien der Fernbedienung ausgetauscht und siehe da, der Fernseher ging wieder. Also das sind alles so kleine Herausforderungen, die als Reiseleiter dann auch gestellt werden, ja.
Ja, ich glaube, jeder, der Kinder hat, kennt diese Themen, ne? Dann rennen sie eben zu Mama und zu Papa, deswegen bist du dann so ein bisschen so der Papa der, ja, der Reisegruppe.
Mädchen
der
für alles,
ja. Babychen. Ja. Genau, Mädchen für alles, genau. jetzt hast du ja, hast auch zwei Auszeichnungen bekommen. Könntest du uns erzählen, für was und was das für dich bedeutet? Ist das eine große Ehre oder sagst du, okay, ja, nehme ich mal gerne mit, aber eigentlich mache ich es nicht in Auszeichnungen, ich mache das, meine Leidenschaft ist einfach das
schon. Naja, das war schon besonders, muss ich sagen. Da sind wir auch alle immer noch ein bisschen stolz drauf, weil ich habe die Auszeichnung nicht bekommen, sondern mein Team in erster Linie. Es war im Jahr 2018, da hat die größte deutsche Fachzeitschrift für die Touristik, die FVW, ein paar Reisebüros angesprochen und hat gesagt, hier, du wurdest nominiert. Und habe ich gesagt, wofür denn? Er hat gesagt, ja, wir vergeben einen Preis, der Touristik-Champion wird dieser Preis genannt. Und wir haben uns umgehört in der Branche und haben ein paar Namen zugespielt bekommen und da ist deiner dabei. Und ich fand das damals so ein bisschen als vielleicht vergleichbar mit dem Oscar, ja. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber vom Prinzip her war das für uns gefühlt schon so ähnlich. Also der Oscar der Reisebranche und wir waren nominiert dafür und das war natürlich schon toll, aber dann habe ich gedacht, okay, nominiert sein und bekommen, es sind ja immer zwei Paar Stiefel. Und eines Tages kam dann der Anruf, herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen. Und dann wurden wir tatsächlich von einer Jury, einer unabhängigen Jury von Fachleuten, ausgezeichnet als bestes Kreuzfahrtbüro Deutschlands. Und das hier im fernen Dolgesheim, weit ab von Wind und kaufkräftiger Laufkundschaft. Also das hat uns schon einen richtigen Push gegeben, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das ist, glaube ich, eine große Ehre, ne? Das ist natürlich dann, wenn man dann diese Auszeichnung bekommt und dann weiß man auch, man macht was richtig.
Ja, ne? Richtig, man macht was richtig. Darum geht's, ja. Also es ist nicht ganz ganz verloren, was du so jeden Tag hier machst. Und wir arbeiten eben halt auch sehr aufwendig. Wir erstellen Angebote natürlich, das tun andere auch. Aber wir beraten, glaube ich, auch ziemlich gut und wir kümmern uns um unsere Kunden. Wir haben den großen Vorteil gegenüber eines Callcenters, wo jetzt 30, 40 Leute sind, dass wir ein kleines Team sind. Wir sitzen alle mehr oder weniger auf einem Haufen. Wenn Herr Müller oder Meyer oder Schulze bei uns anruft, wissen automatisch die Kolleginnen, wem sozusagen Herr Müller, Meyer, Schulze zuzuordnen ist. Und verbinden dann weiter und wenn sie es gerade nicht können, dann wissen sie zumindest, worum es geht, welche Kreuzfahrt er vielleicht gebucht hat und was für eine Reise er denn vorhat. Und dann wird jeder Kunde nicht als Nummer bei uns behandelt, sondern einfach als derjenige, der er ist, als die Person und mit seinen Nöten und Sorgen und Wünschen natürlich auch.
Ja, der persönliche Kontakt, den macht es einfach aus und das ist auch immer so Erfolgsgeheimnis bei Messen, weil man dann einfach sich persönlich austauscht und diese persönliche Beratung bekommt. Und das haben wir natürlich bei der Free, habt ihr wahrscheinlich auch Kontakt zu vielen Besucherinnen und Besuchern, die halt noch nie auf dem Kreuzfahrtschiff waren, aber eventuell auch Interesse haben, mal auf ein Kreuzfahrtschiff zu gehen oder auf ein Schiff insgesamt. Was sind denn so Einsteigertipps? Also was rätst du Leuten, die noch nie eine Schiffsreise gemacht haben, mit was sollten die denn anfangen? Also wahrscheinlich jetzt nicht gleich auf den ganz großen Tanker gehen, sondern vielleicht erstmal kleiner anfangen,
oder? Nein, überhaupt nicht, weil fairerweise muss man auch sagen, je kleiner so ein Schiff ist, desto teurer wird es auch. Ja,
okay.
Weil auch so ein kleines Schiff hat ja einen Kapitän, einen ersten Offizier und die ganzen Kosten gehen ja durch viel, viel weniger Köpfe als bei solchen großen Schiffen. Und ich bin absolut ein Fan davon. Ich meine, ich war Geschäftsführer von Royal Caribbean Cruise Line in Deutschland 5 Jahre lang und habe die größten Schiffe der Welt verkauft. Und das sind immer noch die größten. Die Icon of the Seas ist ja gerade auf den Markt gekommen. Die Schiffe sind absolut spektakulär. Ja, das ist ein Traum, da mitzufahren. Und ich finde nur, wir sollten dann eher vom Zielgebiet sprechen. Ich persönlich finde da so eine Woche im Mittelmeer als ideale Einstiegsdroge. Ja. Und dann kann ich eventuell sogar mit dem Auto hinfahren, wenn es Häfen sind wie zum Beispiel Genua oder Savona. Kann da mein Auto unten hinstellen und es ist danach auch noch da, wenn ich wieder zurückkomme. Und dann kann ich eine Woche aufs Schiff gehen und kann gucken, was mich denn da so erwartet. Und dann kann ich natürlich auch feststellen, ob das was für mich ist. Aber wie gesagt, wenn ich da aufs richtige Schiff gehe, dann habe ich natürlich eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich auch wiederkomme. Und selbst da gibt es natürlich wieder Unterschiede. Ne? Es gibt Reedereien, die jetzt nur deutschsprachig sind. Es gibt internationale Reedereien. Und da das einfach aus den Kunden rauszukitzeln, wo ihre Wünsche, ihre Sehnsüchte sind, ja, das muss man natürlich schon tun. Also man muss sehr, sehr gut zuhören.
Das ist die große Kunst, gut zuzuhören. Das könnt ihr anscheinend, weil ihr schon so lange gut im Geschäft dabei seid. Bei diesen vielen Jahren, wo du jetzt schon Kunden betreust und ihr auch immer gleich wisst, wer zu wem zugeordnet werden muss, gibt es da irgendwie Erlebnisse von Kunden, als sie dann zurückgekommen sind von den Reisen und dann berichtet haben, die dir bis heute noch sehr im Gedächtnis geblieben sind, weil sie eben so begeistert waren?
Also, ganz ehrlich, ich meine, wir haben ein Bewertungsportal, was wir auf unserer Website haben, auf motion.de, und das ist voller schöner Berichte. Und es gibt manchmal sogar noch Kunden, die ganze Seiten schreiben. Also vor allem Ältere natürlich, die sind es gewohnt, noch richtige Briefe zu schreiben. Und dann kriegen wir manchmal so 4-5-seitige Briefe zurück. Das ist natürlich schon sehr, sehr rührend, muss ich sagen. Wo uns dann haargenau im Detail geschildert wird, warum dieses Fleisch nicht durch war oder wie auch immer, oder der Steward an Bord vielleicht einen guten oder auch mal einen schlechten Tag hatte. Also andererseits muss ich auch sagen, die Kunden, von denen ich nichts höre, die sind mir genauso lieb, ja, weil dann weiß ich, dass wenigstens alles funktioniert hat. Ja.
Das stimmt, ja.
Wenn Kunden dann gleich nach der Reise anrufen, dann das tun sie bei uns Gott sei Dank nur überwiegend mit positiven Nachrichten. Aber dann ist das oftmals ein Zeichen, dass vielleicht irgendwas nicht gestimmt hat, ja. Wofür wir dann gar nicht verantwortlich sind, aber wir werden es natürlich dann trotzdem ausbaden mit den Kunden zusammen, weil wir sind für die da in guten wie in schlechten Zeiten, wie in einer schönen Ehe.
So ist das, genau. Jetzt hast du eigentlich auch schon sehr viel Lust gemacht auf Schiffreisen. Wer jetzt sagt, okay, bei der Free, ich kann nicht zu Free kommen oder euch auf der Free nicht getroffen hat, wie kann man denn euch am besten kontaktieren? Also wie und wo findet man euch in der großen, weiten Welt des Internets?
Online natürlich, ist ganz klar. Wir haben mehrere Seiten, die wir betreiben. Eine unserer Hauptseiten ist natürlich die motion.de, also motcean.de, oder auch die traumschiffe.de. Du hast es vorhin angesprochen, die Fernsehsendung, ja. Einfach nur den Plural bilden, traumschiffe.de.
Sehr schön. Also man findet euch im Internet und halt spätestens auch auf der Free.
Ja,
da freuen wir uns auch wunderbar sehr drauf, auch auf deine Vorträge. Jetzt ist die Free ein Projekt, was ansteht. Was ist denn, abgesehen von der Free, so das nächste große Ziel oder Projekte, die für dich anstehen? Also was ist die nächste größere Fahrt, auf die du dich begeben wirst?
Also ich möchte zwei Sachen nennen. Das eine ist, wir machen eine eigene Messe. Wir veranstalten eine eigene Messe in Mainz mit 10 Reedereien. Da sind so große Player dabei wie AIDA und TUI Mein Schiff. Da sind aber auch Hurtigruten Expeditions dabei. Und das wird also immer was sein, was wir so im Ende des Jahres veranstalten werden. Und ich freue mich unglaublich auf eine Reise. Persönlich muss ich sagen, das ist wieder was ganz Besonderes, denn meine Frau und ich, wir waren letztes Jahr im Urlaub. Wir haben das erste Mal in unseren 27 Jahren 3 Wochen Urlaub am Stück gemacht. Diese Reise führte uns nach Patagonien, also Chile, Argentinien. Und als wir zurückkamen letztes Jahr, dann kamen Kunden auf uns zu und sagten, wenn du das nochmal machst und begleitest, dann sind wir dabei. Und das waren mal 2 Kunden, die das gesagt haben. Aber die haben mich auf die Idee gebracht. Und dann habe ich sozusagen die Reise, die ich selber gemacht habe, nochmal ein bisschen verfeinert, abgeändert und habe eine Kleingruppenreise draus gemacht mit nur 12 Personen maximal und habe gedacht, okay, die wirst du vielleicht schaffen. Die war innerhalb von ein paar Wochen ausgebucht, auch wenn der Reisepreis bei 8.000 Euro pro Person lag. Und dabei blieb es nicht mal, weil 4 Personen von diesen 12 werden jetzt noch eine Antarktisreise vorschalten. Nach dem Motto, wenn wir schon mal um die halbe Welt fliegen, dann machen wir das auch noch mit. Das ist eine Reise, auf die ich mich unglaublich freue, weil auch die werde ich jetzt nicht allzu oft mehr machen.
Es klingt auf jeden Fall nach einem sehr spannenden Projekt und vor allem auch viele spannende Geschichten, die du uns heute hier erzählt hast. Deswegen sage ich vielen Dank, Robert Liersch, für deine Zeit und vor allem für die vielen Infos rund um das Thema Schiffreisen. Dankeschön.
Danke für das angenehme Gespräch, Felix. Tschüss, tschüss.
Danke. Vielen Dank auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören, und alle Infos zum Podcast Free Talk und natürlich auch zu Motion findet ihr in den Shownotes, und alles rund um die Messe Free gibt's auch auf der Webseite free-münchen.de. Ich sage Servus und freue mich aufs nächste Mal.
Das war's von Free Talk. Schön, dass ihr reingehört habt. Wir wünschen euch eine fantastische Messe und viel Inspiration für euer nächstes Reise- und Freizeitabenteuer. Abonniert unseren Podcast, folgt uns auf Social Media und holt euch alle weiteren Infos auf der Website der Messe Free.